Bei der letzten Podcast-Folge, da ging es um das Thema der sogenannten Tenberger-Aktien. Das heißt um Aktien, die das Potenzial haben, dass sie sich im Preis in absehbarer Zeit verzehnfachen können. Das heißt, dass sie ein 10x an den Tag legen können. Und es gibt in Deutschland einen Publikumsfonds, der dieses 10x bereits im Namen trägt. Und jetzt gab es zuletzt sehr viel Kritik an diesem Fonds. Und da möchte ich heute mit dir besprechen, inwieweit aus meiner Sicht diese Kritik berechtigt ist.
Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im 8. Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger? Sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite? Oder wir besprechen die Zinsentwicklung, die Inflationsdynamik. Was bedeutet es für unser Geld? Welche Chancen ergeben sich dann auch aus den Entwicklungen für uns als Privatanleger? Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein bestimmtes Thema sprechen und zwar möchte ich heute mit dir über den Fonds von Frank Thelen sprechen und auch über die Kritik, die jetzt zuletzt sehr scharf wurde, die geäußert wurde, an seinem Investmentprodukt. Im September 2021, da hat Frank Thelen, der ja unter anderem aus die Höhle der Löwen als Risikokapitalgeber bekannt ist, einen eigenen Publikumsfonds lanciert, in den jeder Privatanleger mit kleinen Beträgen investieren kann. Der Fonds hat den Namen 10x DNA Disruptive Technologies. Anlageberater des Fonds, das ist die 10x DNA Capital Partners GmbH, wobei bei dieser Gesellschaft Jens Giersberg und Marcel Vogler in der Geschäftsführung sind. Der Fonds wurde mit unterschiedlichen Branchen lanciert, unter anderem einer Retail-Tranche und verschiedenen weiteren Tranchen mit dem Fokus auf größere Anleger, auf institutionelle Anleger und dabei einer reduzierten Managementgebühr. Bei der Retail-Tranche, da liegt die jährliche Verwaltungsvergütung bei 1,8% und der Erstausgabepreis, der lag bei 25 Euro, je Anteilsschein im September 2021 und die Ertragsverwendung ist ausschüttend. Gemäß Finanzen.net, da liegt das Fondsvermögen bei knapp 66 Millionen Euro per 10.06.22, wobei die Retail-Tranche den mit Abstand größten Anteil ausmacht. Frank Thelen sagt Folgendes über den Fonds, Zitat Anfang. Die 10x DNA-Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, am disruptiven Wandel durch Technologien teilzuhaben. Ich bin von dem Konzept so überzeugt, dass ich 50% meines liquiden Vermögens in die 10x DNA-Fonds investieren werde. Zitat Ende. Das ist erstmal positiv. Das heißt, dass er selber auch Skin in the Game hat und er hat in einem Interview erzählt, dass es sich dabei um einen zweistelligen Millionenbetrag handelt. Das heißt, das finde ich positiv. Er scheint selber wirklich an den Fonds zu glauben. Das ist in keiner Weise eine Garantie, dass er erfolgreich wird, aber er glaubt auf jeden Fall selber daran, hat auch dann die Nachteile, wenn es nicht funktioniert finanziell und am Ende steigert es auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Interessen zumindest in die gleiche Richtung gehen von dem Fondsmanagement und auch die Interessen von dem ganz normalen Privatanleger, der in dem Fonds investiert ist. Generell wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass der Ansatz und die Expertise aus dem Risikokapitalbereich, also aus dem Venture Capital Bereich, wo sie herkommen, dass hier diese Expertise jetzt übertragen wird über den Fonds als Vehikel auf den gelisteten Bereich. Man verwendet dann Aussagen wie Venture Capital meets Public Market oder Public Venture Capital. Gemäß Webseite und mit Stand Mai 2022, das sind die fünf größten Positionen, die folgenden Unternehmen. Das ist einmal eine Tesla mit einer Gewichtung von ca. 9%, dann Palantir ebenfalls mit ca. 9%, Tencent mit ca. 6%, Baidu mit ca. 6% und Oscar Health mit einer Gewichtung von ca. 5%. Diese fünf Titel, die machen damit ca. 35% des Fonds aus. Das heißt, das ist schon eine Konzentrierung auf wenige Titel. Hier muss wirklich ein sehr, sehr starker Investment Case vorhanden sein, weil eine Konzentrierung hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Der Vorteil ist ganz klar, wenn der Investment Case aufgeht, dann kommt eine wunderbare Performance heraus, weil dann diese Titel wirklich den Fonds nach oben treiben. Auf der anderen Seite, wenn der Investment Case nicht aufgeht, dann ist es desaströs für die Performance von dem Fonds, weil einfach aufgrund der Gewichtung das dann wirklich den Fonds mit nach unten reißt. Jetzt möchte ich auf einige Aussagen, Passagen eingehen und zwar aus dieser SDRG F-Doku. Bei dieser Doku, da war ein Beitrag oder ein Teil, wo Frank Thelen Folgendes gesagt hat, sinngemäß, und zwar, dass bei Ihnen kein Unternehmen in das Portfolio kommt, was sich nicht mindestens verdreifachen kann, aber das sei schon das absolut untere Ende. Das heißt, eigentlich muss sich ein Unternehmen auch verzehnfachen können, dass es erst für Sie jetzt interessant ist, dass Sie überhaupt dann das Thema am Ende des Tages auch aufnehmen. Das ist erstmal sehr, sehr ambitioniert. Das heißt, dass man hier sagt, nur solche Unternehmen kommen in das Portfolio und man kann natürlich diese Erwartungshaltung haben, aber das Problem ist ein Stück weit, wenn du dich zum Beispiel an die letzte Podcast-Folge erinnerst, da ging es ja auch um Peter Lynch, der hier ein Experte war auf dem Bereich der Tenbagger, dass die Erwartungshaltung natürlich auch dann ein bisschen kollidiert mit der Realität, weil es geht ja immer um die Zukunft. Das heißt, wenn ich sage, dieses Unternehmen wird sich vervielfachen, dann geht es ja wieder um die Ertragskraft, die sich aufbaut in Zukunft und auf der anderen Seite, dass eben die Marktteilnehmer heute in der Summe, in der Breite, diese Ertragskraft, die ich sehe, noch nicht erkennen. Das heißt, zum einen muss die Ertragskraft tatsächlich kommen in Zukunft und zum anderen ist es wichtig, dass zum Einstiegszeitpunkt die anderen die Ertragskraft noch nicht sehen, weil sonst wird auch die Vervielfachung in wenigen Jahren, wird dann auch wieder schwierig, weil dieses Wachstum dann ja schon reflektiert ist im Kaufzeitpunkt. Das heißt also, das ist extrem ambitioniert und wenn man sich zum Beispiel Peter Lynch anschaut, dann hatte er über 1000 Unternehmen in der Spitze im Fonds und er hatte wirklich viele Firmen, die sich vervielfacht haben. Aber das war ja nicht die Mehrheit. Das heißt, die Minderheit hat sich am Ende vervielfacht. Gleichzeitig wird er sicher nicht Unternehmen gekauft haben und gesagt haben, Gott sei Dank, das wird sich auf gar keinen Fall vervielfachen können, sondern er hätte natürlich am liebsten 1000 Unternehmen gehabt, die sich alle vervielfachen. Aber es geht halt um die Zukunft. Und die Zukunft ist bei aller Analyse in der Gegenwart, die ist unbekannt. Das heißt, wie wird sich der Markt entwickeln? Was machen die Kunden? Was wollen die Kunden? Was passiert auf der makroökonomischen Seite? Haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Monaten mit dem Zinsanstieg zum Beispiel. Also das ist einfach nicht alles abschließend vorhersehbar. Deswegen kann man die Erwartungshaltung haben, aber man muss dann auch schauen, dass man das ein Stück weit dann mit der Realität zusammenbringt und dann wird man wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, dass es halt nicht bei jedem Unternehmen gelingen wird, dass sich die Firma dann verdreifacht, vervierfacht in wenigen Jahren. Ich wünsche es dem Fonds, das heißt hoffentlich sind alle Positionen dann ein Tenbagger, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr herausfordernd. In der Dokumentation, da fragt der Journalist an Frank Thelen, ob der Fonds nicht auch ein Stück weit spekulativ sei. Es geht ja hier um disruptive Technologien. Das heißt, wenn ich heute in Unternehmen investiere, die etwas ganz Großes bewegen sollen, das nächste Amazon, die nächste Microsoft, die nächste Alphabet, dann ist ja die Frage, ist da immer alles schon klar? Also ist immer schon klar, wer der Gewinner wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass diese Unternehmen, dass die auch sehr stark schwanken, dass die Volatilität sehr, sehr hoch ist, weil auch viel passieren kann. Das heißt, es kann sein, dass dann sehr stark enttäuscht wird einmal bei Quartalszahlen oder es wird sehr stark überrascht, es steigt dann sehr stark, aber es ist sehr viel Bewegung drin. Jetzt wissen wir ja auch von einer der letzten Podcast-Folgen, Volatilität als Risikomaß ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Bleiben wir beim Punkt, ob man immer schon genau wissen kann, wer dann der Gewinner sein wird bei disruptiven Themen. Aus meiner Sicht eher schwierig. Das heißt, man kann natürlich ganz viel analysieren, man kann so viel tun, wie man irgendwie machen kann, aber abschließend kann man nicht immer sagen, in jedem Fall, wer der Gewinner sein wird. Und das sieht man ja zum Beispiel auch im Venture Capital Bereich, dass dort halt viele Themen dann nicht funktionieren. Und am Ende funktionieren halt 1, 2, 3 Themen von 10 Themen. Und das passt dann wieder insgesamt von der Performance, weil wenn etwas funktioniert, dann ist es eben die Vervielfachung. Und hier ist der Ansatz ja ähnlich, zwar bei Unternehmen, die an der Börse notiert sind, aber sie übertragen ja diesen Venture Capital Ansatz hier auf gelistete Themen. Und auch dort wird dann nicht jedes Thema funktionieren, beziehungsweise es ist halt sehr, sehr schwierig, dass am Ende jedes Thema funktionieren wird. Und insofern liegt dann schon der Verdacht nahe, dass es halt spekulativer ist im Vergleich zum Beispiel zu der Situation, dass du irgendwie tausende Unternehmen kaufst über einen ETF, zum Beispiel über den MSCI World oder über den All Country World Index. Das ist natürlich dann weniger spekulativ in dem Sinne, dass der permanente Verlust von Kapital der ist halt da unwahrscheinlicher. Und das ist ja das Thema auch von dem Risiko. Das heißt, wenn ich eben auf disruptive Sachen setze, dann habe ich halt schon ein höheres Risiko, dass ich auch Kapital permanent verliere im Vergleich dazu, dass ich zum Beispiel auf bestehende Unternehmen setze, wo das Geschäftsmodell planbarer ist, weniger wächst, einfach nicht so viel Veränderung drin ist, oder ich investiere wirklich dann ganz breit gestreut auf tausende Unternehmen. Aber Frank Thelen antwortet auf diese Frage, ob das nicht ein Stück weit spekulativ sei, da antwortet er, dass sie gar keine Spekulation machen. Also sie sind sehr datengetrieben, sie schauen sich die Daten an, sie schauen sich den Wettbewerb an und dann reicht das. Also dann ist man sich so sicher, dass es nicht mehr spekulativ ist. Also man gewinnt durch die Analyse so viel Klarheit aus ihrer Sicht, dass es nichts mehr mit Spekulation zu tun hat. Und er sagt, dass sie dann in 3 bis 5 Jahren bei 95% der Aussagen der Unternehmen Recht behalten sollten. Das sei absolut das Ziel. Das ist jetzt wiederum aus meiner Sicht auch extrem ambitioniert. Weil wahrscheinlich, wenn du den CEO von der jeweiligen Firma fragst, dann wird der selber wahrscheinlich sagen, wenn du den beim Bier fragen würdest, an der Bar, am Abend, ohne Kamera, ohne Mikrofon, dann wird der wahrscheinlich selber sagen, ich weiß nicht genau, was in 2, 3 Jahren ist. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden mit der Entwicklung, weil ich eben das nicht alles vorhersagen kann. Natürlich habe ich einen Businessplan, ich gebe Erwartungshaltung raus, aber ich sag mal, die Realität, die kann dann schon nochmal querlaufen. Und deswegen zu sagen, dass weil ich alles analysiere, ist es nicht mehr spekulativ, wenn ich in disruptive Themen investiere? Das riecht schon sehr, sehr nach Overconfidence. Also, dass man selber das dann zu stark überschätzt, was dann die eigene Analyse, was dann dort der Wert eigentlich ist. Also, auf jeden Fall ist es nicht ungefährlich, weil das natürlich auch dazu führen kann, dass man dann Risiken eingeht, weil man eben sich so sicher ist, die dann sich aber auch realisieren können, die Risiken. Also das vielleicht dazu. Und dann als Renditeerwartung, da wird formuliert, also nicht als Renditegarantie oder irgendwie etwas in diese Richtung, aber als Renditeerwartung, da wird formuliert von Frank Thelen, dass in den nächsten 4 bis 5 Jahren, das erwartet er selber für sein Geld, sonst wäre er enttäuscht, wenn es nicht eintritt, dass das Geld verdreifacht werden soll. Gehen wir von einer Verdreifachung in 5 Jahren aus, dann entspricht dies einer durchschnittlichen Jahresrendite von ca. 25,5%. Wir kommen später dann noch zu den 2 zentralen Kritikpunkten, die auch in der Dokumentation geäußert werden. Der Schlusskurs des Fonds per 10.06.22, der lag bei ca. 13,80 Euro. Ausgehend vom Emissionskurs, da hat der Fonds damit in unter 12 Monaten seit Auflage im September 2021 knapp 45% verloren. Was sind jetzt die wesentlichen Kritikpunkte, die in der Dokumentation vorgetragen werden, aber auch wenn man so online schaut, bei Twitter zum Beispiel, da wird auch sehr viel diskutiert, beziehungsweise da wird wirklich extrem viel Kritik geäußert. Und was sind da eigentlich die 2 wesentlichen Kritikpunkte? Das ist einmal das Thema, dass man jetzt auf die Performance schaut im Juni 2022. Das heißt, man sagt jetzt, okay, ihr seid hier rausgegangen, dass ihr gesagt habt, ihr seid die Experten, ihr habt jetzt hier diesen Ansatz, dass ihr hier das Venture Capital Wissen übertragt auf das Thema der börsennotierten Unternehmen. Und ihr habt jetzt hier dieses tolle Research-Team, ihr schaut jetzt alles ganz genau an, aber halt, jetzt habe ich hier gezeichnet zum Beispiel und jetzt steht es unter Wasser, jetzt steht es 45% unter Wasser, also ich habe fast die Hälfte jetzt an Buchverlust, vielleicht habe ich es nicht realisiert, aber an Buchverlust, wenn ich gezeichnet hätte zum Emissionstag, das heißt, damit haben Anleger Geld verloren, also das ist eigentlich der Kritikpunkt 1. Hier muss man halt erstmal das schon dann etwas in einen breiteren Kontext setzen, weil was ist das für ein Fonds? Das ist ein Fonds, der auf kleine, mittlere und größere Technologiewerte setzt. Das ist ein Fonds, der sehr konzentriert investiert, was auch das Risiko hat, wenn Unternehmen abstürzen, dass der Fonds einfach mit abstürzt, weil einfach hier diese Konzentrierung so groß ist. Und sie sind ja da auch sehr transparent, dass man schauen kann, in welche Positionen sie investiert sind. Das heißt, daraus ergibt sich natürlich eine enorme Schwankungsbreite und vor allem ergibt sich auch eine enorme Zinssensitivität. Weil wenn ich vor allem in Unternehmen investiere, die einfach davon leben, dass man halt sagt, morgen, übermorgen, in 5 Jahren, in 10 Jahren, da gibt es die ganz große Disruption und da kommen dann die ganz großen Cashflows, dann heißt es auch, dass wenn der Zins raufgeht, dass die Cashflows, die ich erwarte, morgen und übermorgen, dass die in der Gegenwart weniger wert sind. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass in dem Zeitraum von dem Fonds, da hat sich jetzt die Rendite 10-jähriger amerikanischer Staatsanleihen, die hat sich jetzt von ca. 1,3% vom September 21 auf knapp 3,2% mehr als verdoppelt. Das heißt, das ist ein massiver makroökonomischer Gegenwind, der jetzt diesen Fonds hier getroffen hat. Das hat vor allem einfach Technologiewerte getroffen und vor allem auch Werte aus der zweiten, aus der dritten, aus der vierten Reihe. Und da haben sie auch viele Werte. Dann haben wir noch das Thema China. Auch dort sind sie ja investiert. Auch dort gab es viel Gegenwind aus regulatorischen Themen. Das heißt, da hatten wir das mit den Bildungsunternehmen, die hier dann im Prinzip enteignet wurden, beziehungsweise wo man gesagt hat, dürfen keinen Gewinn mehr machen, weil mit Bildung darf man kein Geld verdienen. Aber einfach, dass das Sentiment sehr negativ ist, die Kurse stark gefallen sind. Das heißt also, man wurde da von verschiedenen Seiten massiv getroffen, aber vor allem auch von der Zinsseite. Und das hat dann auch andere Themen getroffen. Zum Beispiel, wenn du dir den Nasdaq 100 anschaust, dann hat der zwischen dem 1.9.21 und dem 10.6.22 ca. 25% verloren. Wenn du dir einen anderen Fonds anschaust, der auch in dem Bereich unterwegs ist oder in einem ähnlichen Bereich, den BET Global Leaders, dann hat der 45% verloren. Wenn du dir den ARK Innovation ETF anschaust, dann hat der 68% verloren. Das heißt also, der Fokus von der Technologieseite, der wurde einfach jetzt absolut zum Nachteil. Das heißt, vorher war es ein riesiger Vorteil, also vor Anfang 21, viele von den kleineren Werten hatten so im Februar 21 so einen Blow-Off-Top, aber vorher war es ein Vorteil. Also wäre der Fonds gestartet, ein Jahr vorher beispielsweise, dann wäre die Performance natürlich viel, viel besser gewesen. Das heißt, das war hier erstmal generell Gegenwind, wo auch andere dann darunter gelitten haben. Und hier ist halt die Frage, was kann jetzt da der Fonds dafür? Man muss halt sagen, das war einfach sehr unglücklich, der Startpunkt. Und im Vergleich jetzt zu anderen Fonds, also hat der jetzt auch nicht so viel mehr verloren. Natürlich im Vergleich zum Nasdaq hat er mehr verloren, aber man muss halt sagen, das sind auch wieder andere Werte, kleinere Themen drinnen. Das heißt, kann man auch nicht eins zu eins vergleichen. Also das ist erstmal das, wo man dann entlastend sagen kann zu dieser Kritik, dass einfach hier Gegenwind war, wo man nicht unbedingt etwas dafür konnte. Und generell ist natürlich eine Beurteilung der Performance nach so einem kurzen Zeitraum schwierig. Was ich nicht ganz unproblematisch finde, was öfters gesagt wurde, es ist ja ein aktiver Aktienfonds, also man wählt aktiv einzelne Werte aus, die man für attraktiv hält, aber man sagt, Timing können wir gar nicht. Also wir machen beim Timing die Augen komplett zu. Also wir sagen, egal was ist, wir kaufen einfach dann immer sofort und beteiligen uns an großartigen Unternehmen. Und das ist unser Ansatz. Das ist in dem Segment extrem problematisch, weil natürlich ist es so, dass es hier auch Übertreibungen gibt. Und wir kamen von dem ganzen Corona-Thema, wo vor allem auch diese Technologiewerte ja massiv profitiert haben. Wir hatten das Blow-Off-Top im Februar 21 und wir hatten dann schon Umsatzmultiples teilweise bei Zoom über 100, bei Palantir im September 21, da lag das bei über 30. Da ist schon die Frage, wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige, ist es wirklich so, wenn ich einen Ansatz habe, dass ich in 5 Jahren mein Kapital vervielfachen will, wenn das meine Erwartungshaltung ist, ist es wirklich egal, bei einem Zeitraum von 5 Jahren, wann ich kaufe? Also ist es egal, wie die Bewertung ist. Das ist nicht egal, das ist extrem relevant auf kurze Zeit. Also wenn du jetzt auf 50 Jahre gehst oder je länger du in die Zukunft gehst, desto irrelevanter ist es, wann du kaufst. Aber im Segment von diesen Werten und dem Zeitraum 5 Jahren, wo man sagt, man will es verdreifachen, da ist extrem wichtig, zu welchem Multiple du kaufst. Weil wenn du zum absoluten Peak kaufst, man weiß natürlich nie, wo das Peak ist, also es hätte ja auch noch ein halbes Jahr weitergehen können, aber was man sicher sagen konnte, dass wir sehr viel Spekulation gesehen haben, dass wir einfach im oberen Drittel von einer hohen Spekulation gewesen sind. Und dann ist die Frage, ist das dann eine gute Sache? Wenn ich dann bei einem Umsatzmultiple von über 30 kaufe, das kann ja eine hervorragende Firma sein. Ich kann es gar nicht beurteilen. Aber die Frage ist halt, wenn ich eine hervorragende Firma zu einer sehr hohen Bewertung kaufe, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Firma hervorragend ist. Das sehen ja alle. Alle haben es ja schon eingepreist im Kurs. Das reflektiert ja schon die Bewertung. Und das heißt, dass es sein kann, dass auch wenn die Firma wächst, dass wenn alles wunderbar ist, dass die Aktie fällt. Die Aktie fällt in den nächsten Jahren nur. Also das ist halt dann etwas schwierig von dieser Timing-Geschichte. Das ist auch noch ein Kritikpunkt, beziehungsweise das finde ich nicht unproblematisch. Dann der zweite wesentliche Kritikpunkt, das ist das Thema, das gesagt wird, Er stellt hier einfach hohe Renditen in den Raum. Also es wird eine Renditeerwartung formuliert, die er für sich selbst hat. Aber weil er jetzt eine Reichweite hat und Leute darauf schauen, weckt es natürlich dann schon die Begehrlichkeit, dass das auch möglich sein könnte. Und dass es aber einfach unrealistisch ist, die Rendite, die er da in den Raum stellt. Und es werden vor allem auch unerfahrene Kleinanleger targetiert. Wenn wir uns den Fokus anschauen, dann sehen wir das schon bei der Retail-Branche und auch beim Marketing, dass es auf jeden Fall so ist, es wird jetzt hier nicht der absolute Profi angesprochen. Das ist definitiv so. Es werden jetzt hier auch eher nicht, so mein Eindruck, Anleger angesprochen, die jetzt extrem vermögend sind, sondern schon einfach ganz normale Privatanleger. Man will vielleicht auch etwas beitragen zur Aktienkultur, was ich erstmal grundsätzlich positiv finde. Die Frage ist halt, ist generell ein aktiver Technologiefonds mit einer solchen Konzentrierung, ist das das richtige Produkt, um den ersten Schritt an der Börse zu machen? Ist es das richtige Thema? Meine Erfahrung ist, dass die Volatilität, die zwangsläufig mit einhergeht, was nicht das Risiko ist, aber die Volatilität, die einhergeht mit einem solchen Produkt, das ist für Anleger, die jetzt noch nicht viel Erfahrung haben, das ist nicht unbedingt das Richtige. Und in dem Beitrag in dieser SDRGF-Doku, da kommt auch ein Herr zu Wort, der schon älter ist, der auch dann sagt, wie viel er dort verloren hat. Und es macht schon eher den Eindruck, dass Leute halt sagen, sie haben jetzt 20.000 Euro und jetzt investieren sie das dort. Und das ist natürlich dafür überhaupt nicht das Richtige, weil das einfach dafür viel zu stark schwankt. Und das ist halt ein bisschen das Thema. Also an wen richte ich mich? Und kann ich dann eigentlich das, was die an Profil haben, die Menschen, ist das Produkt da die richtige Lösung am Ende des Tages? Also kann ich damit die Leute glücklich machen? Natürlich, wenn das ein Jahr vorher gewesen wäre, dann wären die Leute erstmal zufrieden gewesen, weil es natürlich raufgegangen wäre. Aber man muss halt immer damit rechnen, dass natürlich auch mal eine Phase kommen kann, wo es dann schlechter läuft. Also das, was wir nach März 2020 gesehen haben, das ist ja nicht die Regel, sondern die absolute Ausnahme. Das heißt, wenn eine Firma eine Aktie um mehrere 100% pro Jahr zulegt, also in einem einzelnen Jahr, das ist die absolute Ausnahme. Das heißt, da gibt's dann wieder eine Reversion to the Mean und da war dann das Timing wieder, wenn man wieder bei Punkt 1, das war dann nicht besonders glücklich. Dann, wenn wir uns also anschauen, die Erwartungshaltung, also wenn man sagt, in 5 Jahren möchte man das Ganze verdreifachen, dann sind wir eben bei 25,5% pro Jahr. Und hier könnte man sagen, ja, okay, das ist jetzt etwas, was möglich ist, weil es gibt ja Investoren, die das geschafft haben. Das heißt, das hatten wir zum Beispiel, Peter Lynch hatte über 29%, im Schnitt über 13 Jahre. Buffett, Munger mit Berkshire, die hatten rund 30% über Jahrzehnte im Schnitt. Es gibt auch noch einige andere wie Stanley Druckenmiller und so weiter. Aber man muss natürlich sagen, das ist die absolute Ausnahme. Das heißt, ja, in 5 Jahren eine Verdreifachung, das ist möglich, aber das ist die absolute Ausnahme. Wir reden ja hier auch dann von einer Rendite, die das Vielfache ist von der Marktrendite. Und die meisten Profis schlagen ja nicht mal den Markt. Das heißt also, in jedem Fall kann man sagen, dass es extrem ambitioniert ist. Und wenn man das natürlich noch kombiniert mit der Marktphase, also wenn ich hier eine extreme Multiple Expansion im Vorfeld hatte bei dem Segment, dann ist es natürlich schon sehr, sehr, sehr herausfordernd, das so zu formulieren. Und die Gefahr ist halt, dass Anleger, dass Privatanleger das Gefühl haben, das sei irgendwie sicher, das sei realistisch, das sei einfach zu erreichen. Nein, es ist nicht einfach, es ist die absolute Ausnahme. Und ich persönlich finde jede Renditeangabe per se erstmal extrem problematisch. Weil selbst bei der Marktrendite, ich weiß nicht, ob der Markt uns diese Rendite generieren wird in den nächsten 10 Jahren. Es kann auch nur 5% sein, nur 4%. Es gab auch Marktphasen, wo es 0% war oder sogar negativ bei einzelnen Indizes, auch über 10 Jahre. Das heißt also, jede Renditeerwartungshaltung, die man formuliert, wo andere dann vielleicht denken, das könnte möglich sein, finde ich problematisch. Und generell mal nur so als Beispiel, wenn man jetzt 25% oder 25,5%, wenn man das für 30 Jahre erreichen kann, dann vertausendfacht man sein Kapital. Also aus 1.000 Euro wird 1 Million. Das heißt, es zeigt die Macht des Zinseszinseffektes. Das zeigt aber auch, wie schwierig das ist. Weil wenn ganz viele Menschen über 30 Jahre problemlos mit 25% pro Jahr compounden könnten, dann wäre absolut jeder Millionär. Dann wäre jeder Multimillionär. Aber es ist halt die absolute Ausnahme. Die das dann geschafft haben, das sind die man dann halt in der Breite kennt. weil es halt dann ganz große Investoren sind, Star-Investoren sind und so weiter. Also die Erwartungshaltung ist schon hochproblematisch. Wenn wir mal schauen, ist die Kritik berechtigt? Also an vielen Stellen ist die Kritik sicherlich berechtigt und aus meiner Sicht hat man hier kommunikativ einige Themen nicht ideal gelöst. Das heißt, man hat eine Erwartungshaltung geschürt, die man im Prinzip gar nicht einhalten kann. Und auch das Timing war problematisch, dass man sofort investiert hat. Also viele Sachen, wo ich wirklich sehr, sehr kritisch sehe. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, man muss immer auch an die Eigenverantwortung appellieren. Das heißt, wenn jetzt jemand, der 20.000 Euro hat, wenn jetzt jemand sagt, mit den 20.000 Euro kauft er diesen Fonds und in 2 Jahren will er das Geld eigentlich wieder, dann muss man halt auch sagen, das ist der völlig falsche Ansatz. Das heißt, erstmal nie 100% vom Geld, dann zum anderen selbstverständlich in der kurzen Zeit kann alles Mögliche passieren. Das heißt also Eigenverantwortung und Geldbildung. Wenn das vorhanden wäre in der Breite, dann würden die Entscheidungen anders aussehen. Weil dann würde man selber sagen, ich mache es nicht oder ich mache es halt nur mit ganz wenig oder wie auch immer. Plus man muss ja immer sich in Erinnerung rufen, dass es eben sehr schwierig ist, generell auch als aktiver Manager Wert zu stiften. Das heißt also, da würde ich auch immer appellieren, Eigenverantwortung und Geldbildung. Aber einige Kritikpunkte sind aus meiner Sicht sicherlich mehr als gerechtfertigt. Und das vielleicht heute zu dieser Podcast-Folge. Was waren jetzt die Lessons learned? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns den Fonds angesehen. Der wurde im letzten Jahr aufgelegt mit verschiedenen Tranchen. Die Retail-Tranche mit 25 Euro je Anteilsschein. Dann gibt es 5 Titel, die 35% ausmachen. Die 2 größten Titel, das ist Tesla und Palantir. Dann haben wir uns die Aussagen angesehen, also Renditeerwartungen und so weiter. Jetzt aktuell steht der Fonds nicht besonders gut da, aber es ist auch so, dass natürlich generell hier es einen großen Gegenwind gab, also einen großen makroökonomischen Gegenwind. Dann die Renditeerwartungen, die man dort formuliert hat, sicherlich sehr, sehr ambitioniert und eher problematisch, dass man das dann so vielleicht nach außen kommuniziert hat. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.